Heute mit Andrea Mühlberger und mit einer Frage, die für einige entscheidend, aber auch ganz schön frustrierend ist. Kind oder Kunst? Warum lässt sich beides heutzutage noch immer so schwer unter einen Hut bringen? Und wenn Sie jetzt denken, paar Randgruppenproblemen, dann sollten Sie vielleicht besonders gut zuhören. Denn am Beispiel des Kulturbereichs, da lässt sich die Unvereinbarkeit von Arbeit und Familie besonders gut illustrieren, um nicht zu sagen plastisch. Egal, ob bildende Kunst oder Theater, da muss noch einiges passieren in Sachen mehr Familienfreundlichkeit.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Wir schauen jetzt auf ein Thema, das alle, die Kinder haben, zumindest von seinen Strukturen her kennen müssten. Denn nach der Geburt des Babys, da kommt ja oft ganz schön schnell die Krise. Gestern noch als Künstlerin aktiv, heute bin ich Mutter und morgen, da stecke ich dann schon vielleicht mittendrin in der Identitätsfalle. Eine Grenzgängerin zwischen Familie und Beruf, zerrissen zwischen meiner Liebe zum Kind und den eigenen Wünschen und Ambitionen. Ich kann mich auch selbst noch ganz gut erinnern, wie das so bei meinen beiden Kindern war. Und eigentlich ist da ja auch immer noch das Gefühl, in zwei Rollen nicht gut zu performen. Also, soweit so bekannt. Aber wenigen dürfte wahrscheinlich bewusst sein, dass wer im Kulturbereich arbeitet, dass es der extrem schwer hat, seine beiden Ichs zusammenzuhalten. Warum das so ist, wie es besser laufen könnte, darum geht's in dieser Stunde. Genauer, Elternschaft und Kunst, ist das denn ein Widerspruch, weil der Kulturbetrieb noch immer besonders familienfeindlich ist? Dabei ist doch eigentlich hier die Avantgarde am Machen. Meine Gäste heute, die Kuratorin, Wissenschaftlerin und Autorin Saskia Beiler. Ihr Fokus: Gendergerechtigkeit und Care-Arbeit in der bildenden Kunst. Anna Schölz arbeitet als bildende Künstlerin in Kochel am See und in München und sie ist auch Aktivistin und Mitbegründerin der Initiative Kunst und Kind München. Und weil er überzeugt ist, dass Familie und Care-Arbeit keine reinen Frauenthemen sind, ist auch der Theaterwissenschaftler Christian Steinau zu mir ins Studio gekommen. Lange an der Uni aktiv, möchten Sie jetzt mit Ihrem Cultural Policy Lab ganz konkret Veränderungen anstoßen in der Kulturpolitik. Herr Steinau, ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Baukasten Familie und Care am Theater. Also, hallo in die Runde.
Ja, hallo.
Hallo, freut mich.
Hallo.
Wie familienfeindlich ist der Kulturbetrieb? Welche Erfahrungen haben Sie drei denn da konkret gemacht? Das würde mich jetzt zunächst mal interessieren. Ich beginne mal mit Frau Schölz. Haben Sie denn als Künstlerin schon vor der Mutterschaft geahnt, was da auf Sie zukommt?
Also lange erstmal überhaupt nicht. Ich habe eben in der Akademie eigentlich immer das Gefühl gehabt, absolut die gleichen Chancen zu haben. So, es gab natürlich schon so ein paar kleine Momente, wo man sich dachte, aber es war tatsächlich lange so, dass ich irgendwie so unvoreingenommen eben meine Karriere verfolgt habe. Bis dann, es war auch nach dem Diplom, irgendwann ein Galerist auf mich zukam und mich eben in seine Galerie aufnehmen wollte. Und dann die Frage, die entscheidende Frage gestellt habe, wie es denn mit meiner Familienplanung aussieht, weil er grundsätzlich eigentlich eher keine Frauen aufnimmt, die Kinder bekommen wollen oder Kinder haben, weil er damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das war tatsächlich viele Jahre vor meinem ersten Kind. Und das war tatsächlich auch der entscheidende Moment, warum ich eigentlich diese ganze Initiativarbeit viele Jahre später gegründet habe, weil das war so ein Moment von erstmal aus allen Wolken fallen und erstmal so stutzig sein, aber dennoch hat es was gemacht, also auch eine Verunsicherung. Ich habe dann natürlich gesagt, dass es überhaupt irgendwie gar nichts angeht und dass diese Frage einfach nicht passend ist. Und dennoch war das einfach ein Thema.
So. Die Psychologie, und, ja, die spricht ja von so einer Identitätserschütterung, die nach der Geburt gerne mal eintritt. Aber bei Ihnen hat sich das jetzt gar nicht so sehr auf das Baby, auf das Kind selbst bezogen, sondern Sie haben es schon vorher erlebt. Also es war eigentlich mehr das berufliche Umfeld, das Sie so erschüttert hat, oder Frau Schulz?
Ja. Eigentlich bin ich jetzt im Nachhinein auch sehr froh über diese Ehrlichkeit, ne, dass man einfach auch mal so ein bisschen transparenter reingucken kann in dieses System. Somit bin ich eigentlich froh, dass er sich da so offen geäußert hat, weil viele äußern sich ja nicht so, aber handeln danach.
Wobei das ja noch Erfahrungen sind, die man ja auch in anderen Bereichen macht. Da muss man jetzt nicht Künstlerin sein. Das erleben ja viele Frauen in ihrem beruflichen Alltag. Frau Beiler, Sie erforschen diesen Bereich wissenschaftlich. Es heißt, Mutterschaft ist ein Verstärker für Diskriminierung. Wie äußert sich das konkret jetzt im Kulturbereich?
Ja, das ist, wie Sie sagen, letztendlich
erscheint der Kultursektor oft ja eigentlich als ein Bereich, den man mit Avantgarde assoziiert, also wo irgendwie der Zeitgeist verhandelt wird oder der sogar der Zeit voraus ist. Und die Zahlen zeichnen ein ganz anderes Bild. Wenn wir uns zum Beispiel die Gender Pay Gaps anschauen, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die wir gesamtgesellschaftlich haben, da haben wir einen, der von 18% auf 16% runtergegangen ist im vergangenen Jahr. Und wenn wir uns diese Zahlen im Kultursektor anschauen, dann sehen wir, dass der prozentual steigt und auch deutlich höher ist. Das heißt, wir haben hier im Schnitt ein Gender Pay Gap von 25%. Und wenn wir die einzelnen Sparten nochmal genauer anschauen, zum Beispiel in den darstellenden Künsten und im Film, verdienen Frauen rund 34% weniger als ihre männlichen Kollegen. In der bildenden Kunst und in Design sind es 30%. Und im Textil- und Modedesign ist es sogar um die 50%. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine enorme Steigerung eigentlich dieser Geschlechterungleichheiten. Und das ist natürlich im starken Kontrast zu dem Selbstbild, das der Kultursektor letztendlich von sich hat.
Also der Vorreiter sein möchte in vielen Bereichen. Richtig, was meinen Sie, woran liegt das, Frau Beiler? Womit haben Künstlerinnen am meisten zu kämpfen?
Ich glaube, es ist ein recht vielschichtiges Problem, wo verschiedene Dinge quasi negativ zusammenkommen und sich verstärken. Einerseits herrscht im Kultursektor noch so ein sehr starkes Ideal davon, von diesem männlichen Künstlermythos. Ja, also dass wenn wir an einen Künstler oder an Kunstschaffende denken, dass uns das erste Bild, das wir haben, irgendwie dieser männliche Künstler, der in seinem Atelier ist und diesen Pinsel schwingt bis spät in die Nacht, vielleicht auch ein Glas Rotwein irgendwie in der Hand und auf jeden Fall sind da erstmal keine Kinder, die um ihn rumspringen oder nichts, was ihn irgendwie stören könnte in dieser Ruhe. Und das ist eben ein stark männlich geprägtes Bild, ein patriarchales Bild und das eben aber auch in Abwesenheit von Alltag oder Sorgeverpflichtungen ist. Das heißt, da scheint das schon mal in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal gar nicht zusammenzukommen. Dann ist eine weitere Erkenntnis aber auch, dass Elternschaft unterschiedlich bewertet wird im Kultursektor, aber auch gesamtgesellschaftlich, je nachdem, ob eben eine Frau oder ein Mann Eltern wird. Mhm. Das heißt, hier habe ich mir Zahlen vorgeknüpft und mal geschaut, wie steht es denn um die global erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler? Da gibt es den Kunstkompass, der eben ein Ranking macht mit den 100 Erfolgreichsten. Und ich habe mir nur mal die Top 10 angeschaut und versucht herauszufinden, haben die denn Kinder oder nicht? Und wenn ja, wie viele? Und da hat sich einmal gezeigt, dass unter den Top 10 allein einfach nur 2 weibliche Künstlerinnen sind und die anderen 8 sind männlich. Die 2 weiblichen Künstlerinnen haben keine Kinder und die 8 männlichen Künstler haben insgesamt 24 Kinder. Und wenn man dann nochmal weiter die Liste weiter aufdröselt und schaut, okay, die 10 erfolgreichsten Frauen auf dieser Liste haben eben nur zur Hälfte Kinder, also 5 von ihnen und auch jeweils nur 1. Und bei den Männern haben aber alle bis auf einen Kinder und zwar insgesamt 32. Mhm. Das heißt, wir sehen hier, dass Elternschaft unterschiedlich bewertet wird und quasi bei Müttern sich negativer auswirkt auf die künstlerische Karriere. Es ist nicht so selbstverständlich, eine Mutter mit 8 Kindern zu sein, wie zum Beispiel bei Jeff Koons, der den Weltrekord gebrochen hat mit dem höchsten Verkauf als ein lebendiger Künstler.
Nicht mit den meisten Kindern.
Er hat 8 Kinder, aber eben auch Weltrekorde gebrochen quasi auf der Erfolgsskala.
Ja, einer der teuersten Künstler überhaupt, genau.
Richtig, und da scheint das eben nicht so hinterfragt zu werden. Das heißt, es wird hier schon auch mit zweierlei Maß gemessen. Wir haben hier einfach einen sexistischen Bias, der hier greift. Und da kommen wir dann letztendlich auch schon an die Strukturen, die eben sozusagen den dritten Teil ausmachen.
Frau Beiler, bevor wir da hinkommen zu den Strukturen, schauen wir noch kurz, wie es am Theater aussieht. Das ist die Welt von Herrn Steinau. Ja. Herr Steinau, was konnten Sie beobachten? Läuft es da ähnlich am Theater? Karrieren enden, wenn Kinder kommen? Es gibt den berühmten Karriereknick.
Ja, ich glaube, ich möchte es einmal ganz einfach sagen, es ist viel zu schwer, wenn man in dem Kulturbereich arbeitet, ob jetzt im Theater oder in den Künsten, sich um andere und um sich selbst zu kümmern. Man ist wahnsinnig leidenschaftlich, man kümmert sich den ganzen Tag mit seiner Zeit um die Bedürfnisse von anderen, um die Bedürfnisse der Kunst, um die Bedürfnisse des Publikums, um die Bedürfnisse seiner Kollegen. Man ist ja abhängig auch, weil man immer sehr kooperativ arbeitet und man brennt über die Zeit aus. Ich weil Sie auch Frau Schölz gefragt haben, wie das bei ihm war, möchte ich nur eine kleine Anekdote aus meiner Studienzeit bringen. Ich habe eine Produktionsleitung gemacht für die Münchner Kammerspiele. Das war ein Projekt vom Zentrum für politische Schönheit, also wirklich auch ein renommiertes Team. Und das war die stressigste Woche, die ich je gemacht habe. Also das war so intensiv, dass ich meiner Partnerin nach dieser Woche versprechen musste, nie wieder eine Produktionsleitung am Theater zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ein unglaublicher Druck und ich habe nicht gut geschlafen und man war einfach die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Produktion am Laufen zu haben, dann auch mit dem Druck nach innen und nach außen. Das war einfach was, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht und es wird nicht gut mit diesem Druck umgegangen. Zum Beispiel jetzt im Theaterbereich ist es so, dass man mit dem NV Bühne, das ist so der gängigste Tarifvertrag für künstlerisch Beschäftigte, einfach auch ein arbeitsmarktpolitisches Instrument hat, was von Experten als das arbeitnehmerunfreundlichste Tarifsystem bezeichnet wird. Mhm. Dieser NV Bühne als Tarifvertrag regelt keine Teilzeitarbeit. Das heißt, man hat einfach ein festes Kontingent, für das man zuständig ist, wenn man Künstler ist. Man ist immer auf Abruf, weil man eventuell einspringen muss. Wenn man verreist, muss man das absprechen. Man ist nicht flexibel, selbst wenn man nicht auf dem Probenplan steht. Und es gibt wenig Planbarkeit, die man dann insbesondere in der Familienzeit braucht.
Schauen wir nachher noch ganz konkret drauf, was da falsch läuft, was wir vielleicht besser machen könnten. Aber nochmal kurz zum Theater. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie funktioniert das Theaterleben und das Familienleben? Geht das überhaupt zusammen oder würden Sie sagen, so wie es momentan läuft, schließt sich das quasi aus?
Nee, man kann sich ja auch mal vorstellen, wann geht man ins Theater? Das ist ja meistens zu Zeiten, in denen man nicht mit der Familie ist. Also das ist abends, das ist am Wochenende und das ist erstmal das Erste. Das heißt, in dieser Zeit braucht man eine Betreuung, wenn man Kinder hat, als Schauspielerin, als Schauspieler, aber auch als Dramaturg oder als Regisseurin. Das ist erstmal das Erste, also die Aufführung, aber dann die Probenzeiten. Und es ist so, dass dann, wenn nicht gespielt wird, wird geprobt. Und das ist dann eben tagsüber und es gibt dann unterschiedliche Modelle am Theater, wie geprobt wird. Es gibt lange Proben und es gibt halbe Probentage. Aber meistens ist es so, dass man wirklich intensiv probt und dass auch viele Künstlerinnen und Künstler darauf bestehen, diese intensive Zeit am Theater zu haben, wo man ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung sich ganz der Produktion und der Kunst hingibt. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man so einen Regisseur oder so eine Regisseurin hat, wenn man dann auch so aus der Führungsebene des Theaters sowas vorgelebt bekommt, als Schauspielerin oder Schauspieler oder dann als Assistentin oder Assistent, da ranzugehen. Also das ist das Nächste. Und dann ist es so, mir hat mal ein Dramaturg erzählt, es gibt im Theater den berühmten Bierstrich. Das ist dann abends, wenn nach der Aufführung alle noch in der Kantine zusammensitzen und dann nochmal ganz neu über das Projekt reden und dann die Hälfte wegstreichen. Und wenn man da nicht dabei ist, dann ist man auch nicht bei den großen künstlerischen Richtungsentscheidungen dabei.
Und bei Künstlerinnen wie bei Frau Schölz ist es natürlich die Vernissage. Also das sind ja auch keine familienfreundlichen Arbeitszeiten. Dazu kommt ja auch, wer kann denn schon auf Knopfdruck kreativ sein? Und den Pinsel rausholen und uns das oder die Skulptur fertigstellen, während die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten.
Genau. Also ich habe ja auch oft gehört, ach wie schön, du bist Künstlerin und mit Kind ist ja super, dann kann ja das Kind im Atelier dann weil in der Zeit malen, während du da arbeitest und so. Also das ist auch so ein
ja,
Bild,
toll.
Das existiert auch. Ne?
Ja.
Also dass man sozusagen das irgendwie super vereinen kann. Natürlich ist es ein Vorteil eben, so flexibel zu sein und selbstständig arbeiten zu können mit Kindern, weil natürlich ist es so, man kann Betreuungszeiten vielleicht mal ausgleichen und so weiter. Nur in der Summe, dann kommt man in so eine weniger Spirale, also in weniger Arbeitszeit, dann weniger Geld, dann hat man kein Atelier mehr am Schluss, weil man es sich nicht mehr leisten kann oder die Arbeiten werden kleiner. Und das können wir eben auch ganz gut beobachten, dass eben viele Künstlerinnen, die eben dann Kinder bekommen, oft am Küchentisch arbeiten und eben auch die Dimensionen der Arbeiten kleiner werden. Und das heißt nicht, dass die Qualität der Arbeiten weniger wird, aber wir sehen trotzdem, dass so eine Quantität einfach auch mehr Sichtbarkeit und dadurch auch mehr Erfolg bringt.
Ich fasse nochmal zusammen, viel Care, wenig Familienfreundlichkeit, wenig Kohle und wir versuchen jetzt die Ursachen herauszufinden für die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kulturbetrieb. Wir, das sind die Künstlerin Anna Schölz, Saskia Beiler, Autorin aufschlussreicher Studien und Bücher zum Thema Care-Arbeit und Kunstbetrieb und der Theaterwissenschaftler Christian Steinau und Andrea Mühlberger am Mikrofon. Was macht denn den Kulturbetrieb so speziell und familienuntauglich, wenn man ihn vergleicht mit anderen Branchen? Frau Schölz, ärgert Sie das nicht furchtbar, dass Kunst von Frauen in der Regel schlechter bezahlt wird als Kunst von Männern?
Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich am Anfang, wo ich das überhaupt das Problem erst erkannt habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also wir haben ja K&K gegründet 2018, also K&K München, Bündnis Kunst und Kind. Da war es tatsächlich so, dass ich mit der Gabi Blum zusammen, also mit meiner Künstlerkollegin, so eine Art Feldforschung überhaupt angefangen habe zu betreiben. Also wir haben die Künstlerinnen aus München und aus dem ganzen Akademienetzwerk gefragt, so wie geht's denn euch? Also uns geht's irgendwie nicht gut, hier stimmt doch was nicht. Ist es denn bei euch auch so? Und dann kam halt ein riesen Feedback zurück, dass es allen anderen auch so ging. Es kann doch nicht sein, dass wir so eine Benachteiligung auch irgendwie erleben und darüber auch nicht sprechen vor allem oder auch das irgendwie so hingenommen wird.
Und können Sie denn die besonderen strukturellen Ursachen im Kunstbetrieb benennen?
Also die Zeiten, die einfach nicht berücksichtigt werden. Also wenn wir als Künstlerinnen eine Betreuung haben für unsere Kinder, wir sind erstens nicht mehr monomobil, dann können wir nicht mehr leicht diese ganzen Residencies eben in Anspruch nehmen, die ja eben oft so sind, dass man ein halbes Jahr dort ist, ein halbes Jahr da oder mal einen Monat hier. Also man ist nicht mehr so mobil. Und bis jetzt ist es so, dass die Residency-Landschaft sozusagen immer noch nicht so familienfreundlich ist, wie es sein sollte. Also dass eben zum Beispiel der Partner mitkommen kann oder die Partnerin oder dass da auch eben noch ein finanzielles Kontingent da ist, dass man sagt, man kann das irgendwie finanzieren. Also da fällt man schon mal raus. Und dann hat man allgemein eben auch so eine subtile strukturelle Benachteiligung im Sinne von eben Institutionen und Galerien, die immer noch eben dieses männliche Künstlergenie pampern so ein bisschen und gleichzeitig aber auch Frauen weniger Geld verdienen, wenn sie ihre Arbeiten verkaufen. Ich hatte das letztes Mal recherchiert, nach was eben Verkaufswerte berechnet werden und dann stand da eben auch, dass die Kategorie Geschlecht einfach auch davon abhängt. Also als Frau hat man einfach automatisch weniger Verkaufszahlen.
Darf ich da kurz ergänzen?
Ja, genau, Frau Bähler, ich wollte Sie ohnehin fragen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu?
Also das, was Anna Scholz gerade sagt, das kann ich auch nochmal unterstreichen. Es gab eine Studie, bei der 1,5 Millionen Auktionstransaktionen in 45 Ländern untersucht wurden. Und die ergab eben, dass im Schnitt die Werke von Frauen für 47% weniger verkauft wurden. Und ich zitiere hier, Kunst von Frauen scheint sich schlechter zu verkaufen, weil sie von Frauen gemacht wird.
Wie könnte man denn jetzt den Kunstbetrieb transformieren in ein faireres System?
Ich finde es enorm wichtig anzuerkennen, dass wir einfach eine Koppelung haben von Sorgearbeit und von eben dieser Kategorie Geschlecht, über die wir gerade gesprochen haben. Was heißt das konkret? Also wir können nicht versuchen, Geschlechtergerechtigkeit im Kultursektor umzusetzen, wenn wir diese Sorgeverantwortung ausklammern. Weil einfach gesamtgesellschaftlich Frauen 44% mehr Sorgearbeit übernehmen, müssen wir auch diese Sorgearbeit strukturell mitdenken im Kultursektor.
Und der Begriff Sorgearbeit ist klar, oder Care-Arbeit?
Also Sorgearbeit verstehen wir als einen Sammelbegriff. Das kann Elternschaft bedeuten, aber es kann auch pflegende Angehörige sein. Also sobald wir uns um Menschen kümmern, nicht nur kurzzeitig, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg, dann stehen wir in einer Sorgeverantwortung zu anderen Menschen und die hat eben einen Einfluss darauf, wie wir beruflich aktiv sein können. Es passiert tatsächlich auch heute noch, dass Künstlerinnen mit Kindern ausgeladen werden aus Residencies oder aus Ausstellungsvorhaben, wenn rauskommt, dass sie Kinder haben. Das heißt, diese Diskriminierung ist real und da müssen wir eben schauen, dass wir einerseits an dem Selbstverständnis im Kultursektor arbeiten, aber eben auch an den Strukturen.
Herr Steinau wollte dazu was sagen, direkt drauf, oder?
Im Kulturbetrieb haben wir es einfach mit einem historisch gewachsenen System zu tun. Wenn wir uns die Theater anschauen, dann müssen wir uns vorstellen, dass vieles, was wir heute als Landestheater bezeichnen, noch aus den Fürstentümern kommt. Das waren irgendwelche Hoftheater. Wenn wir die Stadttheater uns anschauen, da stammt die größte Theaterreform, die wir haben, immer noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und seitdem hat sich eigentlich an den Strukturen teilweise was verändert, Tarifsteigerungen etc., aber wenig. Also das ist ein historisch gewachsenes System. Dann haben wir einen unglaublich komplizierten Verwaltungsapparat. Also zum Beispiel sowas wie, darf ich meine Kinder mit ins Theater nehmen, sind in Betriebsgenehmigung geregelt. Also man ist abhängig vom öffentlichen Verwaltungsrecht, vom Vergaberecht, vom Arbeitsrecht. Also das spielt ganz viel ineinander. Dann haben wir eine Komplexität. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Theater, wenn ich jetzt als neuer Intendant oder als neue Dramaturgin irgendwie hinkomme und sage, ich möchte dieses Thema pushen, dann zeigen mir die Kollegen vom künstlerischen Betriebsbüro, die die Disposition organisieren, also die Planung im Theater, wann wird geprobt, wann findet eine Ausstellung statt, zeigen die mir einen Vogel, weil die sagen, ja, wir haben 4-5 Jahre im Voraus geplant, wenn man sich zum Beispiel so ein großes Haus wie die Bayerische Staatsoper anschaut. Aber auch an kleineren oder anderen größeren Stadttheatern ist so, dass man mehrere Jahre Vorlauf hat. Große Künstlerinnen und Regisseure, Schauspieler, Schauspieler, die sind über Jahre geplant, teilweise machen die dann noch Filmproduktionen etc. Das heißt, das ist eine eingefahrene Maschine, die man jetzt gar nicht so leicht ändern kann. Also einerseits historisch gewachsen, Verwaltungsapparat, eine unglaubliche Komplexität und dann haben wir einen unglaublichen Veränderungsdruck, weil Care und Familie und auch das Thema, wie geht's uns selber, wie gehen wir mit Ressourcen um, ist ja nur ein drängendes Problem unter vielen. Wir haben die Digitalisierung, die im Kulturbetrieb noch sehr verschlafen daherkommt. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, was ein absolutes Zukunftsthema ist, aber was den ganzen Kulturbetrieb in seiner Art und Weise zu arbeiten, zu produzieren, mit Material umzugehen, in den Grundfesten eigentlich erschüttert. Und deswegen wird in der Theaterwissenschaft auch von so etwas wie einem Krisengefüge gesprochen, weil all das ineinander geht und es keine einfachen Lösungen gibt. Und das Absurde ist, dass allen die Problematik bewusst ist, aber die Menschen sind teilweise zynisch und uns fehlt wirklich so, ja, so ein Moment, wo man sagt, ja, wir könnten jetzt eigentlich neu anfangen, aber das können wir nicht. Wir sind eben mit den Strukturen konfrontiert, die wir haben.
Die Strukturen, die Sie gerade beschrieben haben, sind das eine, aber Sie sagen ja auch, dass Care-Arbeit kein Randthema ist, sondern eben eigentlich zukunftsentscheidend für den Kulturbereich.
Ja, das ist absolut zentral, weil in vielen kulturellen Berufen ist es einfach viel zu schwer, sich um andere und vor allem auch um sich selbst zu kümmern. Und wir brauchen gerade in der Kulturbranche eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Und das betrifft nicht nur Frauen und Eltern, das betrifft alle Beschäftigten. Und es ist einfach, die Arbeitsintensität ist viel zu hoch, der Produktionsdruck ist zu hoch, die Gehälter sind viel zu niedrig und man ist einfach in so einer permanenten, prekären Situation, die unglaubliche Auswirkungen hat und meiner Meinung nach auch die Kunst schlechter macht und uns in dem Potenzial, was Kultureinrichtungen eigentlich entfalten könnten, für uns gesamtgesellschaftlich im Wege steht.
Tatsächlich denke ich, dass wir gerade feststellen, dass wir so eine Lüge aufgesessen sind. Viele, viele von uns denken, also viele Kulturschaffende mit diesem Narrativ groß geworden sind, dass wir dieses Problem im Privaten zu lösen haben. Dass man dann eben sagt, naja, ihr müsst euch besser organisieren oder kannst du es nicht outsourcen oder mach doch mal eine Liste oder kannst du dann nicht die Betreuung irgendwie so und so. Also das höre ich sehr, sehr oft, also dass ich mich sozusagen optimieren muss. Aber dennoch ist das tatsächlich so eine auch, würde ich sagen, patriarchal geprägte Erzählung, dass die Einzelnen das im Privaten irgendwie zu lösen haben, was eigentlich strukturell zum Himmel schreit.
Ja, und ganz abgesehen davon, wie viel Zeit dabei dann natürlich auch verloren geht, die man ja sonst für künstlerische Arbeit nutzen könnte.
Bayern 2. Die ganze Vielfalt der Kultur.
Viele Museen bemühen sich ja, öffnen sich, machen ihre Sammlungen diverser, zeigen mehr Ausstellungen mit Kunst von Frauen. Und auch private Sammlerinnen und Sammler fokussieren sich mehr und mehr auf Künstlerinnen. Aber irgendwie kommt einem das doch wie ein furchtbar zäher Prozess vor. Und so richtig an den Wurzeln packt man die Probleme im Kunstbetrieb damit ja irgendwie auch nicht. Sind die denn überhaupt allgemein erkannt und identifiziert worden, frage ich mich manchmal. Haben wir denn auf dem Radar, dass noch immer viel schief läuft, nicht nur im Kulturbetrieb, Frau Beiler?
Also das Schöne ist, dass sich enorm viel tut. Es haben sich sehr viele verschiedene Initiativen, die sich mit der Frage von Kunst und Care beschäftigen, gegründet. Ich sage jetzt mal, in den letzten 5 Jahren sind wirklich in Europa, aber auch global sehr viele Initiativen entstanden. Und das Tolle ist auch, dass wir uns jetzt immer mehr vernetzen, also immer mehr Netzwerktreffen haben. Eben zum Beispiel auch am 3. Juli das Symposium Parents in the Arts, das von The Artists and the Others organisiert wird. Und dieses Zusammenkommen bildet eigentlich jetzt so eine viel größere Schlagkraft, die wir auch haben, weil unsere Forderung, unser Wissen zusammengetragen wird. Und wir sind jetzt eben dabei, eine neue Initiative ins Leben zu rufen. Das ist das Caring Culture Lab, das einerseits erstmal sichtbar macht, was gibt es für verschiedene Kunst- und Care-Initiativen und aber auch aufzeigt, welches Wissen existiert eigentlich schon in den verschiedenen Plattformen. Also welche Guidelines oder welche Maßnahmenkataloge existieren schon und dieses Wissen zu bündeln, um es auch an Institutionen zu führen.
Frau Beiler, hätten nicht auch gerade Sie als Kuratorin gute Möglichkeiten, was an den Strukturen zu ändern?
Doch, genau, das mache ich auch. Also in den Projekten, in denen ich bin, ist es mir ein sehr großes Anliegen, genau das auch immer vorzuleben und zu zeigen, es geht auch anders. Und ich bin Teil von einem Kollektiv, das heißt Mothers, Warriors and Poets, und wir haben ein Netzwerktreffen letztes Jahr in Stuttgart organisiert und haben zum Beispiel Kinderbetreuung organisiert. Es gab kostenlose Mahlzeiten, niederschwellige Angebote und das auch mit einem relativ kleinen Budget gemacht. Und es ist genau dieses Zeigen von, es geht auch anders. Man kann Dinge auch mit wenig Geld machen. Also zum Beispiel eine Vernissage von 20 Uhr auf 11 Uhr an einem Wochenende zu legen. Mhm. Das kostet nichts. Das ist eine Mindset-Frage.
Und einer, der uns auch zeigt, wie es anders gehen könnte, in dem Bereich ist übrigens mein Studiogast, Herr Steinau, der mir hier gegenüber sitzt. Herr Steinau, meiner Kollegin Katrin Hasselbeck und mir ist bei der Vorbereitung der Sendung schon aufgefallen, dass Sie in Ihren Mails immer ganz klar unterschieden haben zwischen Arbeitszeit und Familienzeit. Also bis 16 Uhr waren Sie für uns erreichbar und danach Papa-Zeit. Fanden wir besonders und ist am Ende des Tages ja auch so das Gegenteil von der Zerrissenheit, die ich am Anfang mal erwähnt habe, und eine Art Strukturreform in kleinen Schritten. Danke für dieses Vorbild. Aber wie schaffen wir es denn, Männer, die an den Machthebeln sitzen, an den Entscheiderpositionen für Care-Jobs zu gewinnen? Das erscheint mir ja dann doch ein bisschen schwieriger.
Ja, erstmal vielen Dank natürlich für das Lob, aber ich möchte an der Stelle entschieden widersprechen, weil wir haben ja auch die Mütterperspektive noch und da jetzt als Mann so ins Rampenlicht gestellt zu werden, ist mir persönlich auch unangenehm, aber ich sag natürlich, das ist absolut wichtig und es ist für mich auch eine persönliche Betroffenheit, aber mehr auch eine Wut über die Strukturen, weil ich bin zum Beispiel in Ehrenamt auch seit 2 Jahren gemeinsam mit einer Kollegin Landessprecher der Kulturpolitischen Gesellschaft hier in Bayern. Das ist ein Berufsverband für Kulturpolitiker und wo ich noch nicht Landessprecher war, sondern mich da im Vorstand engagiert habe vor mehreren Jahren, ging es darum, mit Stadtkultur, Netzwerk Bayerischer Städte, eine Tagung zum Thema Gleichberechtigung als kulturelle Aufgabe zu organisieren. Und die Vorstandskollegen, alles männliche, sehr etablierte Kulturpolitiker in Bayern, auch wirklich in herausgehobenen Positionen in Kommunen, haben gesagt, nee, das ist doch ein Frauenthema. Da finden wir kein Publikum. Dann sitzen wir am Ende bei einer Konferenz nur mit Frauen. Und das ist einfach ein Mindset, das ist nicht mehr akzeptabel und da braucht man auch die Solidarität von männlichen Kollegen da entschieden zu widersprechen. Und diese Solidarität ist einfach etwas, was viel zu sehr fehlt, weil man sich, wenn es hart auf hart kommt, dann nämlich nicht auf die schönen Reden zurückbezieht, sondern dann fällt man zurück in alte Rollenklischees. Mhm. Also das ist wirklich was, wo es mehr He for She und mehr Solidarität braucht, aber was jetzt auch nicht mit Applaus versehen werden sollte, weil das ist einfach Selbstverständlichkeit und das ist eine Normalität, für die wir streiten müssen.
Ja, für Sie selbstverständlich, für mich nicht. Ich bin auch ein bisschen älter als Sie, das kann man ja hier auch mal ein bisschen auflegen. Aber meine Frage wäre jetzt auch eher, wie halten Sie denn dagegen?
Damals bei der Konferenz Gleichberechtigung als kulturelle Aufgabe, das war leider in der Pandemie, weswegen wir den nur digital durchgeführt haben, aber wir haben das durchgezogen und das war eine super Veranstaltung und aus dieser Zeit habe ich Netzwerke auch noch. Das sind Netzwerke, die mir geholfen haben, den Policy-Baukasten Familie und Care im Theater umzusetzen. Das ist eine Sensibilisierung für dieses Thema. Mit dem Policy-Baukasten haben wir versucht, einmal für den Theaterbereich alle Maßnahmen, die es gibt, die in Leitfäden, in unterschiedlichen Initiativen aufgegriffen worden sind, zu bündeln und eine einheitliche digitale Struktur zur Verfügung zu stellen, wo man niederschwellig sich einfach orientieren kann, weil damit einfach wir wissen nicht, was wir tun können, keine Ausrede mehr ist. Und da haben wir über 80 Einzelindikatoren aufgelistet, das sind konkrete Maßnahmen und das funktioniert so, dass man sich eben so ein eigenes Set an Handlungsempfehlungen zusammenstellen kann und vor allem sich erstmal orientieren kann und darüber auch Gesprächsimpulse annehmen kann. Und der Baukasten, der wird jetzt genutzt bei Workshops, bei Weiterbildung und das sind einfach so immer Gesprächsanlässe und wir müssen uns weiter vernetzen und dafür kämpfen, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt für alle.
Frau Schölz, Ihre Initiative Kunst und Kind München war ja auch eine der ersten, die sich um Kunst und Fürsorge dreht. Jetzt gehören schon mehr als 150 Künstlerinnen aus dem Münchner Raum dazu. Was haben Sie denn da für ein eigenes kuratorisches Konzept entwickelt? Wie sieht's aus und was konnten Sie damit schon erreichen?
Wir haben so eine Art Feldforschung am Anfang betrieben, also so Begriffe wie Mental Load und so weiter. Das gab's da irgendwie tatsächlich noch gar nicht so. Also wir haben die Künstlerinnen einberufen und uns erstmal orientiert. Also wir haben sehr viele Ausstellungen organisiert und Netzwerktreffen. Wir haben KünstlerInnen-Paare eingeladen. Wir wollten einfach von allen alles wissen. Und so ist halt ein großer Wissensschatz entstanden. Verschiedene Aktionen dann eben auch gemeinsam mit Fair Share, mit sich für Künstlerinnen in Berlin eben organisiert, zum Beispiel einen Galerienrundgang, wo wir eben in München die Galerien gecheckt haben, wie ist da der Frauenanteil und der ist wirklich bei ungefähr 23% gewesen 2021. Sehr, sehr traurig. Also um das nochmal für alle voranzukündigen, zählen wir gerade wieder den Frauenanteil, den Künstlerinnenanteil der Münchner Galerieninitiative und werden eine neue Zahl veröffentlichen. Und Gabi Blum und ich arbeiten als K&K mit einem großen Supporter-Team und wollen einfach eine Plattform schaffen, dass wir uns solidarisch eben verhalten können. Und ich glaube, diese Solidarität, Zeitkontingente zum Beispiel zu teilen oder über ähnliche Probleme mal zu sprechen, so dass man eben nicht denkt, man ist alleine und das betrifft nur mich im Privaten, sondern wir sind einfach sehr, sehr viele, die eben damit zu tun haben und wir wollen sichtbar sein.
Also an Ideen und Initiativen fehlt es nicht. Ich glaube, es ist auch klar geworden, dass man da dringend auch politisch nachhelfen muss und man den Kulturbetrieb da nicht sich selbst überlassen sollte, bei allem, was wir besprochen haben. Vielleicht sollten wir am Ende noch mal kurz auf unser Ziel schauen. Was wir uns wünschen, ist ja ein familienfreundlicher, rarer Kulturbetrieb oder überhaupt ein familienfreundlicher Kulturbetrieb. Wie kriegen wir es hin? Von allen hätte ich jetzt gerne noch ein kurzes Schlussstatement dazu.
Also ich glaube, für eine starke Zukunft braucht Kultur eine Arbeit an der eigenen Kultur. Das heißt, wenn Kultureinrichtungen gesellschaftlich etwas bewegen wollen, müssen wir viel mehr nach innen schauen. Nicht nur Showveranstaltungen, nicht nur Showstrategien und Glamour und neue Gebäude, sondern wirklich, wer von Visionen spricht, der kann keine ausgebrannten Teams und ausgebrannten Mitarbeitern haben und deswegen sehr viel mehr Fokus auf bessere Führung, besserer, achtsamer Umgang mit Ressourcen in jeder Hinsicht.
Frau Beiler?
Ich würde dem zustimmen, dass wir einen Kultursektor brauchen, der Care eben nicht nur propagiert oder auf Plakate schreibt für Ausstellungen und Vernissagen, sondern letztendlich Care als gelebte Praxis umsetzt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich Kulturinstitutionen auch selbst in die Verantwortung nehmen, das Wissen, das wir in den Netzwerken, in Initiativen, meistens in unbezahlter Arbeit auch erarbeitet haben, tatsächlich auch umsetzen, weil das Wissen ist da, es fehlt an der Umsetzung.
Und Frau Schölz?
Auf jeden Fall mehr Geld, mehr Förderung, care-sensible Förderung. Ja, also viel mehr Geld in die richtigen Kanäle. Ich möchte noch mit Künstlerin Judy Chicago ein Zitat vielleicht abschließend zitieren. Frauen müssen ihre Energien in dem Kampf vergeuden, an der Kultur teilzuhaben, statt sie gleichberechtigt mitzuformen.
Frau Schölz, vielen Dank dafür. Warum ist der Kulturbetrieb so familienfeindlich und wie könnte es vielleicht besser laufen? Darum ging es in diesem Perspektivwechsel mit der Künstlerin und Aktivistin Anna Schölz, der Autorin, Kuratorin und Forscherin zur Care-Arbeit und zum Kunstbetrieb Saskia Beiler und mit dem Theaterwissenschaftler Christian Steinau. Wer das Ganze in Workshops vertiefen möchte, dem empfehle ich auch nochmal das Symposium Parenting in the Arts am 3. Juli im Kunstverein München. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, vielen Dank.